Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist einmal mehr die Ambulantisierung und sind die damit verbundenen Hybrid-DRG, der speziellen sektorgleichen Versorgung. Da hat sich doch zuletzt mal wieder einiges getan und am Telefon begrüße ich heute zur Standortbestimmung Dr. Helmut Weinhardt, Orthopäde und stellvertretender Vorsitzender des Spitzenverbands Fachärzte Deutschlands, SPIFA e.V. Hallo, Herr Dr. Weinhardt.
Hallo, Herr Gerloff. Freut mich.
Herr Dr. Weinhardt, wir begleiten den Prozess der Ambulantisierung von OP-Indikationen und Einführung der DRG im Ärztetag-Podcast ja in lockerer Folge nun schon seit fast einem Jahr. Wir beide haben auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, als der erste Entwurf der Hybrid-DRG-Verordnung rauskam, irgendwann im Frühherbst. Nun wird es in diesem Jahr keine Neuauflage dieser Verordnung geben, jedenfalls wahrscheinlich nicht. Denn die Selbstverwaltung hat die gesetzlich vorgegebene Frist in diesem Jahr nicht gerissen und sich in dreiseitigen Verhandlungen KBV, also Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft und GKV Spitzenverband, tatsächlich auf zusätzliche OP-Indikationen für Hybrid-DRG geeinigt. 90 neue OPS-Codes. Das steht in dieser Vereinbarung drin. Ist das jetzt besser als das, was Lauterbach Ende Dezember vorgelegt hat? Ein Riesenschritt ist das ja nicht gerade, oder?
Das ist mit Sicherheit nur ein relativ kleiner Schritt. Ich gehe mal vielleicht einen Schritt zurück. Wir haben natürlich mit der genau gleich kurzen Frist, fast ein Déjà-vu von vor einem Jahr, den Auftrag an die drei Partner der Selbstverwaltung bekommen, einen Erweiterungskatalog oder eine Erweiterung nach Evaluierung des ersten Kataloges vorzulegen. Evaluieren kann man aus dem jetzigen Katalog, der ja nur eine begrenzte Geltungsdauer oder Gültigkeitsdauer bis zum Ende des Jahres hat, ohnehin nichts, weil die ganze Abrechnung noch so etwas im Dunkeln ist.
Mhm. Ja, da kommen wir gleich noch
zu. Und wir mussten im Vorfeld natürlich das Risiko abschätzen. Ist das Risiko einer erneuten Ersatzvornahme Rechtsverordnung das größere Risiko oder schafften die drei Partner der Selbstverwaltung, also GKV Spitzenverband, Deutsche Krankenhausgesellschaft und Kassenärztliche Bundesvereinigung, einen geeinten Katalog? Jetzt kommt aber ein Aber dazu, mit einem Jungtim, dass man auch auf die Weiterentwicklung, was die Berücksichtigung der Kalkulationsgrundlage, insbesondere bei Doppeleingriffen oder Mehrfacheingriffen und bei den Sachkosten, zusätzlichen Dateninput liefern kann. Mhm. Es waren sicher keine ganz einfachen Gespräche. Es ist aber am Schluss gelungen, einen geeinten Katalog abzugeben. Warum ist dieser Katalog relativ klein? Dazu muss man den politischen Auftrag sich noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Es sollen ja nur Eingriffe sein, die in dem sogenannten Benutzen des Groupers bzw. aus der DRG-Systematik eine Verweildauer von einem Tag haben. Das heißt, die Eintages-DRGs werden nur herausgenommen. Es müssen weiterhin Eingriffe identifiziert werden, die ein hohes Ambulantisierungspotenzial haben. Da war die Vorgabe des Ministeriums, da sollte schon ein Volumen von mindestens 200.000 Eingriffen erfolgen.
Ah ja.
Und das ist jetzt die Schwierigkeit so ein bisschen, keine Eingriffe dabei sein, die schon überwiegend ambulantisiert sind. So Paradebeispiele von Gruppen, die natürlich jetzt enttäuscht sind, ist insbesondere die Hals-Nasen-Ohren-Eilkunde mit den Mandeloperationen, die sind halt schon in einem sehr hohen Anteil ambulantisiert.
Ja.
Und da gibt es bei der Politik leider Gottes schon auch so diesen klaren Auftrag an die drei Partner der Selbstverwaltung. Also da sollen keine Eingriffe dabei sein, bei denen eine Regelung in dem 115F Mitnahmeeffekte nur wären. Mhm. Damit ist natürlich die Einengung auf welche Eingriffe kommen denn überhaupt in Frage, schon mal deutlich schlechter. Wenn so, was wir ja ursprünglich vorgeschlagen haben, man hergeht und sagt, alles, was unter 3 Tagen liegt, habe ich ein viel größeres Volumen, aus dem man schauen kann, welche Eingriffe sich dafür eignen. Wenn ich aber Eingriffe nehme, die sollen ja eigentlich nur einem Grupper die Verweildauer von einem Tag haben, aber noch nicht sehr stark ambulantisiert sein, engt natürlich den Kreis der Eingriffe ganz erheblich ein, dass es schwierig ist, welche Eingriffe man dort identifizieren kann. Aber es ist gelungen, es ist ein nicht allzu großer Katalog, Sie haben die Zahl genannt, Die Kapitel sind jetzt nicht großartig ausgeweitet. Es ist aus den gleichen Eingriffsklassen, also in der Gynäkologie, in der Extremitätenchirurgie, in der Orthopädie-Unfallchirurgie, nur eine Fortführung der Vorfußoperationen. Dort ist jetzt nur der Bereich der Schlüsselbeinbruchbildungen mit hinzugekommen. Also ein, sage ich mal, nicht sehr großer Katalog in diesen Erweiterungen. Der große Wurf ist es damit mit Sicherheit nicht. Was uns aber gut gelungen ist, und das halte ich für einen relativ wichtigen Punkt, dass in den Erläuterungen, in den Anhängen dazu eben Angaben dazu gemacht wurden, wenn der Auftrag an das Institut des Bewertungsausschusses, also an INBA und an das INEC, das Bewertungsinstitut für die DRG-Kalkulation geht, zu berücksichtigen ist, wenn es Datengrundlagen für diese Verfahren gibt, zu einer besonderen Berücksichtigung führen müssen. Also die Kosten für Implantate und Ähnliches. Das konnte Gott sei Dank verankert werden. Wir hoffen, dass das natürlich auch aufgegriffen wird im Ministerium.
Jetzt haben Sie ja fast schon das ganze Gebiet erklärt. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen in die Details. Sie haben jetzt schon gesagt, etwas mit, über die Verteilung der OP-Indikationen über die Fachgebiete. Ich habe jetzt irgendwie beim Durchgucken viel für gastroenterologisch arbeitende Ärzte, die auch operieren, gefunden. Ein bisschen was für Orthopäden. Also Sie haben es ja eben gesagt, die Kriterien sind gar nicht so einfach für diese OP-Indikationen, die in Frage kommen. Von den mehrere tausend möglichen Indikationen, die ja das BIFA mal zusammengestellt hat, ist ja echt nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben dadurch, ne? Wie kann man sich da diesen Einigungsprozess vorstellen? Wer zieht da an der Tischdecke? Die einzelnen Fachverbände wahrscheinlich, aber die Krankenkassen und die Krankenhäuser halten dann dagegen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ein sehr schwieriges Zusammenspiel. Es ist natürlich, dass die Selbstverwaltung von Seiten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung den Weg gewählt hat, die einzelnen Berufsverbände, also jetzt nicht den Spitzenverband, sondern die einzelnen Berufsverbände natürlich abgefragt hat, welche Vorschläge unter der Gegebenheit, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass schon weitgehend ambulantisierte Eingriffe sich dafür nicht eignen, bitte nicht vorschlagfähig sind, weil das Ministerium das nicht mitgeht. Und eben Eingriffe, die von der Verweildauer wirklich nur bei dieser Eintagesverweildauer sind. Hat natürlich dann dazu geführt, dass die Berufsverbände klären mussten, wie groß ist denn das Risiko, dass an der Kalkulationsgrundlage vom Ministerium an dieser grundsätzlichen Berechnungsformel, wie man herangeht, aus einem Hauptabteilungs-DRG, ein Hybrid-DRG zu berechnen, irgendwie eine grundlegend andere Systematik gemacht wird. Wer die Politik kennt und weiß, wie dieses Geschäft läuft, die Erwartungshaltung, dass wir sagen, was werden die, wenn wir andere Dinge vorschlagen, schon auch vielleicht günstiger für uns oder besser machen, ist mit Sicherheit sehr schwierig. Also hat man sich in einer sehr langen Diskussion darauf verständigt, dass man sagt, naja, wir nehmen mal Eingriffe, wo das Risiko, dass eine sehr schlechte Bewertung rauskommt, wenn man bei einem gleichgearteten Rechenmodell ist, natürlich das eine, was eine sehr starke Einengung der von Berufsverbandsseite vorgeschlagenen Eingriffe war und eben das zweite, dieses Riesenproblem der Sachkosten, dass wir alle klar die Bedenken geäußert haben, solange wir aus dem Ministerium beziehungsweise aus dem INEC, was fürs Ministerium die Kalkulation macht, zu den Sachkosten keine andere Meinung kommt, dass wir keine Eingriffe vorschlagen, in diesen Erweiterungskatalog zu geben, die ein sehr hohes Risiko von sehr unterschiedlichen oder sehr variablen Sachkosten haben. Weil das ist ein Problem, was wirklich letztlich nicht lösbar ist. Mit diesem Auftrag ist die KBV dann eben in die Verhandlung mit GKV-Spitzenverband und Deutscher Krankenhausgesellschaft gegangen. GKV-Spitzenverband hat sich natürlich sehr wohl vorgestellt, doch, da gibt es Eingriffe, die wir ganz gerne mit drin hätten. Und sehr wohl zum Beispiel arthroskopische Eingriffe mit einem sehr hohen Sachkostenrisiko mit vorgeschlagen. Wo man sich dann in letztlich sehr zähen Verhandlungen, in mehreren Verhandlungsrunden darauf einigen konnte, dass das Risiko so unkalkulierbar ist, dass wir das einfach definitiv nicht mitgehen würden. Bei den Krankenhäusern natürlich so ein bisschen die Überlegung, welche Eingriffe sind denn jetzt schon die ohnehin ein hohes Risiko haben, in einer MDK-Prüfung ambulantisiert zu werden. Und Sie haben es vorher völlig richtig beschrieben, das ist schon so ein bisschen fern in jede Richtung, sowohl von der Deutschen Krankenhausgesellschaft als auch vom GKV-Spitzenverband, als auch von der KBV, was den Einigungsprozess mit Sicherheit nicht ganz einfach gemacht hat. Das muss man ganz klar sagen. Da war zuerst mal eher so das Schwierige, dass GKV-Spitzenverband andere Dinge haben wollte. Mhm. Und dann aber auf der anderen Seite auch, dass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft auch wieder die Forderungen ja nicht so ganz einfach waren, so zu einigen. Also es war so bis, ich sag mal, im Tage vor dem entscheidenden Stichdatum 31.03. nicht ganz klar, ob man wirklich zu einem geeinten Katalog kommt. Aber wir haben es ja Gott sei Dank geschafft.
Mhm. Wenn wir jetzt mal gucken, Sie sind selbst Orthopäde. Sind Sie denn für Ihr Fachgebiet zufrieden, wie sich das jetzt darstellt?
Jein. Unter Kenntnis dessen, dass das Ministerium mit Sicherheit an der Berechnungsgrundlage nichts ändern wird und dass die Sachkosten ein Risikopotenzial darstellen, was fast nicht kalkulierbar ist, ist für mich etwas unverständlich, warum sie denn zum Beispiel bei Metallentfernungen ist ein Risiko von Sachkosten ein sehr kleines.
Ja.
Warum da zum Beispiel gar keine Eingriffe mit dabei sind. Da haben wir kein Sachkostenrisiko. Es gibt aber eine ganze Reihe von Metallentfernungen, die nach wie vor sehr wohl viel stationär gemacht wurden.
Ja.
Das finde ich jetzt etwas weniger verständlich. Ansonsten sage ich, ist der Katalog natürlich mit Sicherheit, wenn er denn so umgesetzt wird, für uns mit einem kalkulierbaren, ganz, ganz langsamen Weiterentwickeln des 115F als die vorsichtigere Variante, bevor wir Eingriffe mit drin gehabt hätten, wenn wir zum Beispiel die arthroskopische Schulterchirurgie nehmen, die vom GKV-Spitzenverband natürlich auch vorgeschlagen wurde, wo wir ein extrem hohes Sachkostenrisiko haben.
Ja.
Da sind wir natürlich froh, dass die nicht drin sind. Wenn ich die Frage aber anders beantworten darf, sind wir denn froh, mit welcher Geschwindigkeit die Ambulantisierung dort in Fahrt kommen soll und eine vernünftige Finanzierung auf beiden Seiten, also sowohl für die stationäre Versorgungsseite als auch für die ambulante Versorgungsseite in einer sektorengleichen, sektorenverbindenden Versorgung, ist es eigentlich fast ein Armutszeugnis, wie klein der Katalog ist.
Mhm.
Nur, ich kann den Katalog halt nur dann mit Freude, Saft und Kraft weiterentwickeln, wenn ich sage, ja, da sind die Eingriffe auch so auskömmlich finanziert für beide Seiten, dass diese Eingriffe auch aus der stationären Versorgung in der sektorengleiche Versorgung sowohl von der stationären als auch von der ambulanten Seite eben als ambulante Eingriffe möglicherweise mit der verlängerten Nachbeobachtung erbracht werden können.
Mhm.
Also das sind so eine zweigeteilte Antwort. Unter dem Risiko einverstanden, ja, zufrieden, dass wir zu dem Katalog kamen. Unter der Vorstellung, dass man doch zügig die Ambulantisierung auf Vorfahrt stellen sollte und zu einem Erfolgsmodell führen könnte, nein, da sind wir natürlich nicht zufrieden.
Wie ließe sich das denn beschleunigen auf irgendeine Art und Weise? Wenn, ja, eigentlich müsste man das Sachkostenrisiko, so wie Sie das ja jetzt dann da auch mit reingebracht haben, wohl am besten versuchen auszuklammern, so wie es im EBM ist. Aber da werden ja wahrscheinlich die Krankenkassen kaum mitmachen, oder?
Das ist eben ein Problem, warum in den dreiseitigen Vereinbarungen jetzt Gott sei Dank eine Öffnung dahingehend in dem Anhang drin steht, dass wir das INBA bzw. das INEC natürlich schon mit Datengrundlage versorgen müssen, die zu einer vernünftigen Kalkulation der Sachkosten in der ambulanten Medizin auch wirklich führen. Das ist deswegen schwierig, weil die Abrechnung der Sachkosten ist immer der Überbegriff für Dinge, die im Rahmen der Operation verbraucht sind, also
ja,
zum Beispiel ein Elektroresektor oder aber auch die Implantate, die im Körper des Patienten verbleiben.
Ja,
und die sind auf Landesebene abgerechnet. Das heißt, diese Datengrundlage, die ist nicht ganz einfach zu erheben. Die kann auch nicht die KBV erheben. Die kann die KBV nur unter Zuhilfenahme der Landes-KV,
mhm,
die auch wirklich die Sachkosten auf Landesebene über die KVN abrechnen und nicht direkt mit den Krankenkassen, eine derartige Datengrundlage herstellen. Es kommt aber ein zweites Problem dazu. Wenn wir den jetzigen kleinen Startkatalog anschauen, haben wir natürlich auch einzelne Hybrid-DRGs, bei denen Eingriffe, also OPS-Prozeduren, subsumiert sind, die ganz unterschiedliche Sachkosten haben. Im Bereich der Vorfußchirurgie haben wir zum Beispiel schon auch ein Hybrid-DRG drin, mit Eingriffen, die gar keine Sachkosten benötigen. Hingegen eine Umstellungsoperation eines Mittelfußknochens, also des ersten Mittelfußknochens, die natürlich mit einem winkelstabilen Implantat, plattetes Schrauben, sehr schnell auch bei Sachkosten von 700 Euro liegen oder auch noch höher. Und wenn das natürlich in einer Gesamtpauschale drin ist, ist vor allem das Incentive zu sagen, naja, ich mache in dem Hybrid-DRG aber nur die Eingriffe, die kein hohes Sachkostenanteil haben und die anderen mache ich nicht. Deswegen haben wir in Gesellschaft für Schulter- und Ellenbogenchirurgie, in der Arthroskopiegesellschaft, also in der DVSE und in der AGA und mit dem DVU gemeinsam auch mal eine Abfrage bei OP-Zentren gemacht, ob denn eine derartige Kalkulation die Versorgungsqualität der Patienten beeinflussen würde. Und das haben 80% mit Ja beantwortet. Dieses Problem muss man lösen. Ja. Genauso wie das Problem, dass die Vorfußchirurgie eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass ein und dieselbe Hybrid-DRG ist, ob sie nun eine Zehe oder zwei Zehen oder drei Zehen operieren. Aber das ist der einfache, zweifache oder dreifache reine operative Aufwand, um diesen einen Strahl zu korrigieren. Das ist doch ein völliger Unfug, so viele unterschiedliche von Aufwand und von den Materialkosten behaftete Eingriffe in ein und dasselbe DRG münden zu lassen.
Also diese Eingriffe würden dann auf Station bleiben einfach, weil es einfach, wenn man dann halt 13 hat, die man richten muss, dann sind die Kosten einfach höher, weil es einfach länger dauert, oder?
Natürlich, weil es länger dauert, das ist richtig. Nur wenn die natürlich durch den Grouper ausdrücklich in ein Hybrid-DRG gehen, wird halt die Frage sein, welche Begleitumstände findet man, dass dieser Eingriff dann trotzdem stationär ist, entweder mit Zusatz-OPS-Prozeduren oder mit anderen Begleitkomorbiditäten, dass der Eingriff halt in der Klinik verbleiben kann. Und deswegen bin ich zumindest mal dahingehend froh, dass wir in dem geeinten Vorschlag schon drinstehen hat, dass das die OPS-Prozeduren sind, dass aber die Entwicklung aus diesen OPS-Prozeduren, das in Hybrid-DRGs münden zu lassen, nicht einfach diese sture Rückwärtsherleitung, sondern dass man da sehr wohl in der dann Kalkulation der Hybrid-DRGs beteiligt werden möchte. Da bin ich halt jetzt also ein bisschen vorsichtig. Ich hoffe, dass wenn das BMG den Auftrag an das INEC und das IMBA wieder gibt, wird aber zentral, weil die Kalkulationsgrundlage ja aus dem INEC kommt, dass wir da auch wirklich beteiligt werden. Dann halte ich das für sinnvoll, das so weiterzuentwickeln. Wenn man das ohne Beteiligung der ambulanten Seite macht, wird es mit Sicherheit schwierig bleiben oder vielleicht sogar noch schwieriger werden.
Wenn Sie sich das jetzt anschauen mit der Erweiterung des Katalogs, der wird ja erst im nächsten Jahr wirksam, weil ja eben noch das INEC kalkulieren muss. Lohnt sich unter diesen Bedingungen schon die Investition in vielleicht zusätzliche OP-Kapazitäten auf ambulanter Seite? Oder ist es am Ende vielleicht sowieso besser, wenn sich Kliniken und niedergelassene Ärzte darauf einigen, die Leistungen dann gemeinsam anzubieten?
Eine schwierige Antwort. Also jetzt einem ambulanten OP-Zentrum den Rat geben, das kommt zum Laufen, investiere, baue einen neuen OP, den Rat kann man derzeit niemandem guten Gewissens geben.
Auf keinen Fall, nicht?
Nee. Auf gar keinen Fall. Das alte Spiefer-Konzept war ja, wo wir auch nicht mit einer Verweildauer von einem Tag, sondern mit bis zu 3 Tagen agieren wollten und dort die Eingriffe einfach alle mit reingeben. Ja, dann beantworte ich diese Frage, wäre es denn sinnvoll, das gemeinsam zu machen? Wir haben ja auch ein Kooperationsgebot dort hineingeschrieben gehabt. Das war zwingende Voraussetzung, weil man eben an der Schnittstelle ambulant-stationär eine sektorenverbindende Versorgung macht, wo ich die Option einer stationären Betreuung eben auch haben muss, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn man es natürlich jetzt so auseinanderdröselt, wie es im Ministerium mit dem, sage ich mal, sehr kleinen Katalog und einer sehr schmalen Kalkulation und einer Herleitung nur über die Eintages-DRG macht, ist die Überlegung, das geht prinzipiell nur gemeinsam, würde ich diese Antwort so nicht geben wollen, sondern da ist mit Sicherheit, ja, ist es denn zukunftsweisend, das machen wir in Zukunft alles gemeinsam, das sind die beiden Welten, dadurch mit Sicherheit nur sehr schwierig näher zusammengerückt.
Ich meine, faktisch arbeiten Sie ja teilweise schon relativ eng zusammen. Sei es, weil Sie vielleicht eine Teilzeitbeschäftigung an der Klinik haben, sei es als Honorararzt oder als Belegarzt. Und jetzt gibt es ja dann, wenn die Klinikreform denn kommt, das ist ja alles noch unsicher, diese neuen sektorübergreifenden Versorgungseinrichtungen. Und da hat ja der Minister oder hat das Ministerium in den Gesetzestext, so wie er jetzt steht, ja auch reingeschrieben, dass die mit den niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen zusammenarbeiten sollen. Also die Kooperationsmöglichkeit, die gibt es da ja. Sind Sie da schon dabei, Ideen zu entwickeln konkret, oder ist das noch viel zu früh?
Das ist aus meiner Sicht, also Ideen entwickeln tut man natürlich schon, die in der Schublade liegen oder ja, im Hinterkopf sozusagen vorbereitet werden. Ja. Nur solange wir nicht wissen, was die ehemals 1i genannten Krankenhäuser beziehungsweise jetzt halt auch sektorenverbindende Versorgungseinrichtungen, was die für eine Ausstattung haben. Denn wenn Sie sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, in diesen 1i-Häusern ist ja so, böse formuliert, ein bisschen Innere, ein bisschen Chirurgie. Und wir reden aber bei etlichen von diesen Eingriffen über sehr spezialisierte Eingriffe aus der Gastroenterologie, über sehr spezialisierte Eingriffe in der Hirnchirurgie, über sehr spezialisierte Eingriffe im Bereich der orthopädischen Chirurgie, wenn man jetzt die spezielle Vorfußchirurgie nimmt. Ja, wo ist da aus dem Krankenhaussektor der Input, dass in diesen Häusern ja Orthopäden oder sehr versierte Bauchchirurgen und nicht nur Allgemeinchirurgen sind? Da ist einfach das, was uns nun letztlich in der Krankenhausreform dann vorgelegt werden wird, noch ein Stochern im Nebel. Da ist mit Sicherheit jeder Gewehr bei Fuß, wenn derartige Dinge so denn zum Laufen gebracht werden sollen, dann wissen wir ja auch nicht so sicher, welche Häuser betrifft es denn wirklich. Dass natürlich viele von den Kolleginnen und Kollegen, die seit Ewigkeiten so arbeiten, so wie ich ja auch, ich arbeite seit Ewigkeiten sowohl ambulant als auch stationär und mache halt gerade so die Eingriffe, naja, die kann man sowohl ambulant als auch stationär machen, je nachdem, wie sich Patient, Umstände, Komorbiditäten, Begleitbefunde und Ähnliches eignen. Und habe natürlich aus diesem Grund, sowohl als Belegarzt, als auch als Honorararzt, als auch als Kooperationsarzt, wieder als Belegarzt und jetzt letztlich in einer Teilanstellung gearbeitet und lebe das ja eigentlich seit Ewigkeiten.
Ja, ja.
Wir haben auf der anderen Seite aber natürlich auch den Bereich, und den darf man unbedingt nicht vergessen, das, was wir den klassischen, sehr stark operierenden Belegarzt nimmt, der jetzt nicht solche Eingriffe macht, die gut ambulantisierbar sind. Es gibt sehr wohl Belegärzte, die machen schwerpunktmäßig Hüftprothese und Knieprothese, jetzt halt aus meinem Fachbereich zum Beispiel. Ja. Und da reden wir ja nicht über den Bereich, der in Hybrid-DRG mündet. Mhm. Und da muss man immer aufpassen, dass wir bei diesen sektorenverbindenden Kooperationshäusern diesen Bereich, was früher der klassische Belegarzt, wir nennen ihn jetzt gleichzeitig mit einem neuen Begriff, wir dürfen aber den Begriff des Belegarztes ja nicht vergessen, den niedergelassenen Arzt in der stationären Versorgung, den muss es auch weitergeben, weil es wird auch weiterhin Eingriffe geben, die nicht ambulantisierbar sind. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass wir bei dem, was in der Krankenhausreform rumkommt, jetzt nicht nur sagt, ja, das sind ja dann sowieso nur diejenigen Kollegen, die dann diese Eingriffe an dieser sektorenverbindenden Versorgung machen. Stopp, es gibt auch den Teil, der eben noch klassisch stationär macht. Den dürfen wir ja nicht vergessen in dem Zusammenhang.
Ja. Herr Dr. Weinhardt, die Vereinbarung und auch die Hybrid-DRG-Verordnung ist ja nur so viel wert, wie die Möglichkeiten, die darin stecken, auch genutzt werden. Aber dafür braucht es natürlich gangbare Abrechnungswege. Immerhin hat sich ja die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit den Krankenkassen auf ein Prozedere geeinigt, wie das gehen soll. Werden Sie diesen Weg gehen als Orthopäde in Bayern?
Muss ich ein kleines bisschen ausholen für diese Antwort?
Das ist alles komplex.
Das Ministerium hat, ja, genau, hat ja vorgegeben, dass der Regelungskreis für Niedergelassenen aus dem Paragraph 295 Absatz 1 zu machen ist, das heißt elektronische Datensatzübermittlung, die GKV Spitzenverband mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gemeinsam, also die Partner der Selbstverwaltung, gemeinsam festlegen. So ein Spielchen gab es schon mal bei der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung. Das hat 2 Jahre gedauert. Das war das abschreckende Beispiel. Dieser Prozess ist etwas zäh und ist auch sehr zäh zum Laufen gekommen und auch das Ergebnis ist sehr zäh. Dazu muss man wissen, in dem Paragraph 295 ermöglicht es natürlich mit der Übergabe eines elektronischen Datensatzes, dass ich den im Grunde genommen nach Erbringung der Leistung abrechnen kann. Also nicht erst zu einem Quartalsende oder zu einem x-beliebigen Zeitpunkt, sondern eigentlich eine zeitnahe Rechnungsübermittlung an die Krankenkasse in elektronischer Form und mit einer zeitlichen Frist versehen, dass innerhalb von 21 Tagen Zahlungsziel die Krankenkasse damit auch zahlungspflichtig ist. Wenn man jetzt schaut, was GKV Spitzenverband und KBV erreichen konnte in einem mühsamen Prozess, der erst im Lauf des Jahres dann wirklich auch als elektronischer Prozess zur Verfügung steht, hat man sich auf diesen sogenannten KVDT-Datensatz geeinigt. Der KVDT-Datensatz ist der gleiche Datensatz, der für die normale Quartalsabrechnung der kassenärztlichen Vereinigungen mit den Krankenkassen übermittelt wird.
Ja, das waren diese Pseudoziffern, ne, die dann da geschaffen werden.
Genau. Quartalsweise und eben auch mit einer, da gibt es dann zwar Abschlagszahlungen, wie sollen kassenärztliche Vereinigungen aus den übermittelten Hybrid-DRGs das in Abschlagszahlungen einfließen lassen, ist ein extrem schwieriges Kapitel. Heißt, wir haben dann mit Sicherheit einen Zahlungseingangsverzug zu verzeichnen, der schmerzhaft ist. Der liegt über einem Vierteljahr. Wir haben auf der anderen Seite über diesen beschrittenen Weg die Möglichkeit, über die kassenärztlichen Vereinigungen auch rechtssicher das abzurechnen. Es gibt natürlich die andere Seite, dass Managementgesellschaften, sei es die Sanag Contract, aber es gibt auch andere Bewerber mit im Feld. Es kann Medi sein, das kann Medical Networks, das kann Mikado sein, einfach um Player in diesem Bereich zu nennen, die sich natürlich auf den Weg machen und das mit Erfolg. Diesen Paragraph 295 Absatz 1 zur Grundlage zu nehmen, Datensätze an Kassen zu übermitteln mit einem Zahlungsziel von 21 Tagen.
Und die müssen natürlich diese Datensätze auch lesen können, ne?
Richtig, da ist etwas Unruhe gekommen, weil da nicht unbedingt völlig gleiche Meinung zwischen GKV-Spitzenverband und den ausführenden Krankenkassen dann ist. Weil die Krankenkassen sich sehr wohl in die Lage gesetzt fühlen, zu sagen, naja, wir rechnen ja in Selektivverträgen mit Datensätzen ab, wir rechnen auch mit vorgenannten Managementgesellschaften ja auch andere Leistungsinhalte mit elektronisch übermittelten Datensätzen ab. Und ich gehe davon aus, die sind alle fleißig unterwegs, die genannten Strukturen, Sanag Contract und alle, die ich vorher genannt hatte, dass wir schon im Lauf des Mai mit etlichen Kassen auch eine elektronische Übermittlung bekommen, die auch diesen Weg möglich macht, der natürlich zu einem wesentlich flotteren Geldfluss kommt. Es wird was Weiteres das Ganze mit beeinflussen. Das ist natürlich die Managementgebühr, die jeweils die abrechnende Zwischenstruktur, nenne ich jetzt, ob das eine kassenärztliche Vereinigung ist oder eine Managementgesellschaft, für die Erstellung dieser Abrechnung, Zahlungsabwicklung, Zahlungseingangsüberwachung und so weiter, dann macht. Aber das ist eben der freie Marktwettbewerb. Es wird mit Sicherheit keine Einbahnstraße sein, dass das eine Abrechnung über die kassenärztlichen Vereinigungen sein muss oder sein soll, sondern das ist halt jetzt der vereinbarte Weg, der zwischen GKV-Spitzenverband und KBV geschlossen wurde, um die kassenärztlichen Vereinigungen in die Möglichkeit, das abrechnen zu können, zu versetzen. Unabhängig davon bleibt aber der Regelkreis, der im § 295 Absatz 1 genannt ist, nämlich die elektronische Datenübermittlung mit dem vorgenannten Zahlungsziel. Und das wird der freie Wettbewerb letztlich sein. Und ich gehe schon davon aus, dass Kassen im auf jeden Fall noch im ersten Halbjahr auch in der Lage sind, an der Schnittstelle einen elektronischen Datensatz so entgegenzunehmen, dass über die vorgenannten Managementgesellschaften eine Abrechnung genauso möglich ist. Also was das ist nicht heißt, dass nicht auch eine kassenärztliche Vereinigung sich ja auch als Managementgesellschaft aufstellen kann und das trotzdem anders machen kann.
Vielleicht sogar bundesweit, nicht? Also eine bestimmte KV, die dann sagt, ja, wir können das jetzt gut und wir bieten das allen Ärzten an. Wird die das machen?
Na, selbstverständlich. Also das ist jetzt eine auf Landesebene organisierte Kassenärztliche Vereinigung, eine Kassenärztliche Vereinigung Bayern, eine Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, ja, genau. Welche sie auch immer nehmen, natürlich anbietet. Ich bin auch gleichzeitig eine Managementgesellschaft und kann natürlich auch bundesweit anbieten, derartige Verträge abzurechnen. Dieses Beispiel gab es in der ASV aber auch bereits. Das ist jetzt auch nichts Neues.
Okay, also aber trotzdem ist es ein bisschen ungewohnt für KV, dass sie da auch mit privaten Anbietern tatsächlich direkt in Konkurrenz stehen. Da geht es ja dann auch um Abrechnungssätze. Also welchen Anteil der Abrechnungssumme ziehen die dann ein? Also das ist ja schon für
welchen
das KV-System.
Teil des Kuchens schneidet man sozusagen aus dem KV-System heraus. Und deswegen werden auch die KVen sich mit Sicherheit bemühen, diesen Weg genauso mitzugehen. Und ich kann auch nur allen KVen den Rat geben, den Weg mitzugeben. Das ist freier Wettbewerb. Ist so.
Vielleicht kommen wir jetzt noch zu einem Punkt. Es war jetzt ja schon öfter die Rede von Grouper-Software. Also man braucht ja eine Software, damit man sagen kann, dieser Patient eignet sich dafür, nach Hybrid-DRG eingruppiert zu werden. Sie haben ein paar Kriterien genannt, zum Beispiel die Liegedauer, aber auch so ein bisschen die Komorbiditäten, glaube ich, gehören auch dazu.
Also die Diagnose muss man eingeben, Lebensalter muss man eingeben, die Diagnose und die OPS-Prozedur.
Und ist das dann, braucht man dafür sowas eine Software oder kann man das nicht eigentlich auch einfach so ein bisschen Pi mal Daumen im eigenen Kopf machen?
Also Pi mal Daumen im eigenen Kopf, die Frage kann man ganz klar beantworten. Nein, das geht natürlich nicht.
Das ist zu komplex.
Es gibt zertifizierte Grouper-Software, die kosten aber ein erhebliches Geld. Da reden wir über Größenordnungen, die sind nicht sehr weit von 10.000 Euro entfernt.
Ja, und die sind ja nicht in der Praxis-EDV drin, ne?
Sie sind im PVS-System komplett fremd.
Ja, genau.
In einem KISS-System, also im Klinikinformationssystem, sind ja diese Grouper mehr oder weniger fast implementiert beziehungsweise vorgesehen in praxisklinischem Arbeiten beziehungsweise im ambulanten Operieren, wird der nicht benötigt und ist damit auch nicht eingepflegt in die Plattform der Praxisverwaltungssysteme, also der PVS-Systeme. Deswegen war unsere Kritik ja von Anfang an, einen zertifizierten Grouper jetzt zu implementieren in diese Systeme. Da mag ich nicht wissen, was da für Kosten auflaufen.
Oh ja.
Denn es gibt auch sogenannte Online-Grouper. Das heißt, es gibt zum Beispiel die DRG Research Group, die einen im Internet zugänglichen Grouper hat, den man verwenden kann. Und derartige, das war jetzt nur ein Beispiel von Gruppen, die auch zugänglich sind, den sollte man natürlich benutzen oder auch die entsprechenden Managementgesellschaften, wenn die Datensätze geliefert bekommen, das natürlich dann gegenchecken oder schauen, dass auch wirklich der gegrouperte Fall entsprechend dieser Hybrid-DRG-Verordnung in das abzurechnende Hybrid-DRG mündet. Derartige Strukturen kann ich nur raten oder dringendst empfehlen, muss man verwenden. Es gibt natürlich schon sehr speziell arbeitende Kollegen, die kennen die sowieso in- und auswendig und wissen genau, das ist ein erwachsener Patient, also jenseits des 18. Lebensjahres und der hat die Diagnose und die OPS-Prozedur und da kommt das immer raus, weil er sehr spezialisiert sowas macht. Ich meine, der muss jetzt nicht jeden Fall da eingeben. Nur um sich primär ins Bild zu setzen, ob der Patientin, die ich mit dieser operativen Prozedur oder Intervention versorge, wenn ich es in einen Online-Grouper eingebe, auch wirklich das Hybrid-DRG rauskommt, sollte man einen online zur Verfügung stehenden Grouper verwenden.
Also da kommt man am Ende nicht drum rum, sich mit sowas zu beschäftigen, aber man muss es sich nicht selber kaufen. Also das ist ja dann
genau, man muss sich damit beschäftigen, man muss es nicht dahingehend kaufen, dass das in die PVS-Systeme implementiert wird. Ich sage es jetzt mal, wenn man sich in dem System relativ gut auskennt und weiß, welche Eingriffe drin sind, kann man sich natürlich mit Sicherheit auch in Kenntnis dessen, was für Eingriffe sind denn da drin, welche Diagnosen sind dafür notwendig, um das so abrechnen zu können. Das Eingabeverfahren über eine Managementgesellschaft zu machen, also Sie können zum Beispiel schon auch den Weg wählen, und sagen, ich habe Hubert Müller und der ist 40 Jahre alt und hat diese ICD-10-Diagnose und diese OPS-Prozedur. Diese gesamten Daten an die Managementgesellschaft übermitteln, die das dann eingibt und schaut, ja, stimmt der entsprechende Hybrid-DRG-Ansatz und kann das dann entsprechend an die Krankenkasse übermitteln. Das wird mit Sicherheit auch ein gewisser Servicegedanke der Managementgesellschaften sein. Mhm. Aber den Sachverstand, dass man weiß, was kann ich damit reingeben, den muss man natürlich sich aneignen, lesen oder halt entsprechend ein bisschen schulen, dass man weiß, was ich in diesem Bereich so abrechnen kann und dass eben bei der und der Diagnose, der und der OTS-Prozedur, die ich mache, auch ein abrechnungsfähiges Hybrid-DRG zur Debatte steht. Mhm.
Dann vielleicht kommen wir noch zu einem allerletzten Komplex, und zwar, das ist ja die innerärztliche Aufteilung. Es sind ja immer OP-Teams, die sich da zusammentun, zumindest der Operateur und der Anästhesist. Wenn das im Krankenhaus stattfindet, ist ja die Klinik noch als dritter Part mit dabei. Und es ist ja, also es gibt dann einen, der als Teamleader sozusagen da auftritt und das Ganze abrechnet. Und der muss dann mit seinen Partnern oder Partnerinnen vorher ausmachen, wie teilen wir die OP-Erlöse auf und die Kosten natürlich dann auch. Das ist ja auch eigentlich etwas, was auf dem freien Markt sozusagen passiert. Arbeitet man da so sehr auf Vertrauen zusammen, dass man da eigentlich nichts befürchten muss? Oder sind jetzt da die, die nicht so geschäftstüchtig sind, vielleicht am Ende diejenigen, die bei dem ganzen Prozess ein bisschen unter die Räder kommen? Welchen Eindruck haben Sie da, was sich da entwickelt? Also zwischen Chirurgen und Anästhesisten gab es ja mal so eine provisorische Einigung, aber das war ja am Ende, hieß es ja immer, am Ende müssen sich Operateur und Anästhesist einmal tief in die Augen schauen und dann sich einigen. 50% du, 50% du oder vielleicht eben auch anders, je nachdem, wem das OP-Zentrum gehört und so weiter. Das ist ja nicht so ganz trivial, oder?
Das ist alles andere als trivial. Ich fange mal vielleicht mit dem letzten Abschnitt Ihrer Frage an. Ja, wer da nicht geschäftstüchtig ist, hat ein Risiko, dass er unter die Räder kommen könnte. Stimmt, ist so.
Also aufpassen.
Ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten ist die Grundvoraussetzung, wenn ich eine pauschalierte Vergütung habe, bei der die ärztliche Leistung, die Investitionskosten der Einrichtung, in der man arbeitet, die postoperative Überwachung und Materialkosten alles in einer einzigen Vergütung drin sind. Ja. Das geht nur erstens mit Verhandlung auf Augenhöhe und mit, dass man das verhandelt, was der jeweilige einbringt. Mhm. Eine Einigung, die man pauschalieren kann, ist in meiner Sichtweise kategorisch abzulehnen. Warum? Es gibt so viele verschiedene Strukturen, in denen diese Patienten versorgt werden. Einfach mal drei Beispiele. Der Anästhesist betreibt das OP-Zentrum, dem Anästhesisten gehört alles, der Anästhesist stellt das Personal, der Anästhesist bestellt auch die OP-Siebe, die ich für orthopädische Operationen benötige, den Arthroskopieturm, der kümmert sich um das Materialmanagement und ich komme als Operateur. Ich nutze immer das gehässige Wort des Lohnschlachters. Ich komme dorthin, der Tisch ist gedeckt und ich sage, hab da alles fertig, wann ist Schnitt und ich arbeite dort. Das hat natürlich eine Aufteilung, dass den Hauptkostenanteil der Anästhesist, also der Betreiber des OP-Zentrums hat. Wir haben aber genau die gleiche Situation, dass Orthopäden ein OP-Zentrum betreiben und der Anästhesist kommt als Lohnanästhesist hinzu. Bis hin zu dem Punkt, dass auch das Anästhesiegerät, was dort steht, dem orthopädischen OP-Betreiber gehört und der Anästhesist diese Dinge alle nutzt. Jetzt gibt es aber da dazwischen alle anderen Varianten auch. Es kann sein, dass der Orthopäde dieses OP-Zentrum hat und der Anästhesist hat aber seine Anästhesieausrüstung, die er selbst mitbringt oder dort zur Verfügung stellt. Wir haben Anästhesisten, die ein OP-Zentrum betreiben, aber sagen, was gibt denn nicht der Arthroskopieturm und die OP-Siebe für spezielle orthopädische Operationen an? Und die Gruppe an mehreren Orthopäden, die dort arbeitet, haben diese Anteilseigentümer dorten und steht halt dorten und man nutzt es gemeinsam. Mhm. Es geht in den Punkt, dass der Operateur ein eigenes Assistenzpersonal mitbringt oder aber das Assistenzpersonal ist aus dem OP-Zentrum gestellt. Wie wollen Sie in einer solchen, rein schon mal von der Situation her, starre Aufteilung denn vorgeben? Das ist ein Anspruch, der schlicht und einfach der Realität nicht gerecht wird.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu dem dritten, was ein Riesenproblem darstellt, so wie ich es vorher gesagt hatte. Wir haben Hybrid-DRGs mit einer pauschalen Vergütung für ganz verschiedene operative Eingriffe, ob die nun Sachkosten, wenn man es einfach vom Rechnen, zwischen 0 und 500 Euro enthalten. Und ich mache jetzt ohne vorher die real angefallenen Sachkosten oder die rein kalkulierten Sachkosten in Anrechnung zu bringen, eine Aufteilung inklusive der enthaltenen Sachkosten, verlagert ja das Sachkostenrisiko noch mehr auf denjenigen, der die Implantate auch kostentechnisch zu tragen hat. Das wird üblicherweise eher der Operateur sein.
Ja.
Also müsste ich ja ein Rechenmodell machen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein und dieselbe Hybrid-DRG gemacht, wo gar keine Sachkosten angefallen sind. Dann freuen sich sowohl der Anästhesist als auch der Operateur und sagt, ja, die Sachkosten, die da reinkalkuliert sind, die fließen ja auch uns beiden zu, weil wir haben ja Gott sei Dank nichts gebraucht.
Ja.
Jetzt sind in einem Hybrid-DRG Sachkosten berücksichtigt in einer Größenordnung von 300 Euro, aber der böse Orthopäde hat 500 Euro verbraten. Dann geht das Risiko ja noch mehr zulasten des Orthopäden, wenn ich vorher schon inklusive der Sachkosten, die berücksichtigt sind, das gesamte Hybrid-DRG aufteile. Deswegen ist das eine Lösung, das pauschaliert zu machen, eine, die ich für völlig ungangbar halte.
Mhm.
Das war so ein bisschen schnell in die Öffentlichkeit getragenes Modell, man könnte das doch so machen, was ja auch erhebliche Reaktionen und Spannungen ausgelöst hat.
Ja, oh ja.
Das ist für mich ein Weg, der ist nicht gangbar, sondern man muss auf Augenhöhe, aber auch ehrlich miteinander und vertrauensvoll miteinander umgehen, so wie wir uns gemeinsam vertrauensvoll um einen Patienten kümmern, dass wir auch auf Augenhöhe, der Investitionskosten trägt, muss adäquat berücksichtigt aus dem Hybrid-DRG diesen Anteil bekommen. Wer stellt welche Infrastruktur, Personal und so weiter, Ausrüstung und alles zur Verfügung, das muss entsprechend berücksichtigt werden und dann kann man zu einer Aufteilung auf Augenhöhe kommen. Und die Sachkosten müssen eben separat beleuchtet werden. Kann man vielleicht bei Eingriffen machen, dass man sehr pauschaliert sieht, die immer exakt die gleichen Sachkosten haben. Hm. Nehmen wir mal so als Beispiel, wenn denn die Kataraktchirurgie drin wäre, dass man sagt, naja, die Linsenkosten, die sind immer so Pi mal Daumen vergleichbar. Das stimmt jetzt auch nicht, was ich sage. Linsen kosten auch unterschiedliches Geld.
Ja, da zahlen ja.
Aber wenn ich ein Hybrid-DRG habe, was jetzt sehr, sag ich mal, gut kalkulierbare und eigentlich klar umrissene Sachkosten hat, da könnte man so einen Weg möglicherweise beschreiten. Halte ich aber aus den anderen vorgenannten Gründen für gefährlich. Bei allen Hybrid-DRGs, wo es halt auch Sachkosten in sehr unterschiedlicher Höhe gibt, je nachdem, wie viele Implantate oder auch welche Implantate man verwendet, ist eine vorherige, pauschalierte Aufteilung eines Hybrid-DRGs.
Funktioniert nicht.
Da können Sie die Uhr danach stellen, wann das zum Streit führt.
Okay.
Halte ich für etwas, was als pauschaliertes Aufteilungsmodell völlig ungeeignet ist.
Also doch das Modell tief in die Augen schauen und nicht die Finger hinterm Rücken kreuzen.
Das zum einen, nur auf der anderen Seite, da muss ich jetzt schon noch einen Satz dazu loswerden.
Ja.
Ich verstehe diese etwas aufgepoppte Diskussion nicht so ganz.
Ja.
Das müssen wir doch jetzt genauso schon machen. Wenn wir jetzt einen Patienten im EBM abrechnen, ist es immer ein Gesamtvolumen, was ich innerhalb des EBMs abrechne. Das besteht aus der eigentlichen Gebührenordnungsposition für die Operation, der Gebührenordnungsposition für die Anästhesie, der Gebührenordnungsposition für die postoperative Überwachung. Mhm. Dann gibt es unter Umständen einen Zuschlag für eine ambulante Operation. Dann gibt es unter Umständen bei arthroskopischen Operationen zum Beispiel aus dem Kapitel 40 eine Sachkostenpauschale.
Ja, ja.
Dann gibt es einen Anteil, der wird über den Sprechstundenbedarf aber völlig separat abgerechnet. Den müssen wir nicht berücksichtigen in der Verteilung, weil der ja sozusagen nur direkt abgerechnet wird und nicht als Vergütung fließt.
Ja.
Und da müssen wir jetzt ja auch schon, der Patient erlöst eine Gesamtsumme von X und das müssen auch die jetzigen Beteiligten an den Patienten in erster Linie, genau wie Sie vorher gesagt haben, Operateur und Anästhesist ja auch aufteilen. Wo ist da der große Unterschied? Deswegen verstehe ich so ein bisschen das Fass, was da aufgemacht wurde oder auch immer noch wird, ehrlich gesagt nicht.
Hm. Gut, vielleicht ist das ja auch gar nicht nötig, weil die meisten sich dann doch vor Ort einigen. Und das wäre ja dann auch ein positiver Ausblick am Ende. Herr Dr. Weinhardt, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Man könnte laut ausrufen, warum muss im Gesundheitswesen nur alles immer so komplex geregelt werden, wie das jetzt auch bei den Hybrid-DRG der Fall ist. Aber wir tun alles, um rechtzeitig aufzuklären, damit sich die gewünschten Strukturen auch bilden können. Hoffentlich zum Vorteil für die Ärztinnen und Ärzte und natürlich auch der Patienten. Das war jetzt das Schlusswort. Alles Gute für Sie.
Vielen herzlichen Dank fürs Interview. Und ich freue mich, wenn wir die Weiterentwicklung weiter begleiten und auch weiter die Informationen an unsere Kolleginnen und Kollegen weitergeben können.
Das werden wir bestimmt tun. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank für Ihre Geduld. Ich glaube, wer an dem Thema dran ist, für den dürfte sich das Zuhören gelohnt haben. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.